ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Na, seid ihr auch alle brav im WM-Fieber? Nun, da Deutschland ohne größere Probleme das 16-Finale erreicht hat, können wir uns ja endlich wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen, bevor wir natürlich um 1.30 Uhr nachher alle Kongo gegen Usbekistan einschalten, dem ESC. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr dabei seid, denn natürlich kann man auch im Juni über die tollste Musikshow der Welt sprechen, auch wenn sie schon schmerzhafte 6 Wochen her ist und die nächste Ausgabe noch in weiter Zukunft. Wir schauen mit euch voller Optimismus in diese Zukunft, aber natürlich auch ein bisschen zurück. Happy neue ESC-Saison erstmal. Auch an dich, Thomas Mohr.
Ja, hier ist das offizielle Pre-Season Opening, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht noch ein paar schlaue und intelligente Gedanken, hoffentlich, ja, und Ideen zum letzten ESC in Wien hätten.
Ein großer Teaser, ich hoffe, wir können das einlösen. Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Denkst du denn jetzt noch häufiger zurück an diesen ESC in Wien oder ist es dann so langsam auch mal abgehakt?
Das vermittelt sich vor allem durch die Musik, die ich skippe und höre und die ich immer noch gerne höre. Bei mir sind es tatsächlich 3 Titel, die ich immer noch ganz gerne höre. Mhm. Das ist der Song von Delta Goodrem. Keine Ahnung, der ist irgendwie so ein bisschen wie, ja, ist Musik in meinen Ohren.
Ja.
Dann höre ich, was dich vielleicht überraschen wird, Sal da Vinci jetzt immer so sehr gerne.
Das überrascht mich wirklich.
Ja, irgendwie habe ich mich anstecken lassen. Also ich war ja kein großer Fan der Songs und war vorher gesagt, wenn die in die Top 10 kommen, dann bin ich böse. Und dann war ich ein bisschen böse und jetzt mag ich den Song. Ja, also ich habe mich dann auch von der allgemeinen Begeisterung für diesen Song anstecken lassen. Liegt auch vielleicht dran, dass ich gerade auch von der Hochzeit
war.
Wie
schön.
Ja. Ja, und natürlich Bangaranga. Ja, also wenn ich den höre in der U-Bahn, dann muss ich mir aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr bewege, dass die Leute mich nicht für einen kompletten Freak halten.
Wenn du da auch so sitzt, den kann man auch so schön im Sitzen tanzen, ne?
Ja. Also da kommt immer noch ESC-Feeling hoch und jeden Content von Dara genieße ich. Ja, sie ist eine tolle Frau, äußert sich auch politisch und gesellschaftskritisch und ja, ich bin sehr gespannt, welche Rolle sie auch noch in den nächsten 12 Monaten einnehmen wird.
Ja, tolle Siegerin auf jeden Fall dieses Jahr beim ESC. Wir waren ja beide in der Halle, wir waren auch mehrfach in der Halle in Wien. Klar, wir haben ja auch unsere eigenen Perspektiven auf alles, was da so passiert ist. Haben wir auch ausführlich drüber gesprochen in den täglichen Folgen von ESC Update in der ESC-Woche. Heute haben wir hier in der Show jemanden zu Gast, der nochmal einen ganz anderen Blick auf den ESC Backstage werfen kann. Denn wir können echt sagen, ohne unseren heutigen Gast lief dieses Jahr gar nichts beim ESC. Wir freuen uns gleich in ESC Update auf Kalin.
Oh ja. Wir beide haben die Kalin ja schon mal kennengelernt. Das haben wir hier im Podcast auch Minimo schon einmal erzählt. Das war in Liverpool, wo wir durch Zufall mit ihr an einen Tisch geraten und Ewigkeiten miteinander geredet haben. Und deswegen haben wir uns auch getraut, ja, ihr eine Anfrage zu stellen und eine Stunde ihres Lebens für uns alle öffentlich zu machen.
Ja, und euch sagt der Name möglicherweise was. Natürlich, Kalin ist vor 2 Jahren beim ESC für Österreich selber angetreten, aber sie hat eben auch rund um den ESC und auch den Junior ESC schon so wahnsinnig viel gemacht. Sie war schon Lichtdouble in Proben, sie war Choreografin, sie hat sich Inszenierungen ausgedacht und dieses Jahr war sie, ja, ich sag mal Stage Director, aber das soll es euch alles nachher selber erzählen. Sie hat die Acts zum Beispiel mal auf die Bühne gebracht, positioniert, darauf geachtet, dass alles rund läuft. Also wir freuen uns total auf diese exklusiven Einblicke von hinter den Kulissen, vielleicht auch was so schiefgegangen ist da in Wien. Nachher also hier Kalin zu Gast. Erstmal haben wir aber ein paar Zahlen für euch. 131 Millionen. Das ist die Zahl. 131 Millionen Menschen haben den ESC 2026 gesehen. Wir beide gehören dazu, ihr wahrscheinlich auch. Das bezieht sich jetzt auf die TV-Sender, die der EBU angehören. Und das ist natürlich immer noch eine enorme Zahl. Aber klar, das müssen wir auch sagen, es sind 35 Millionen weniger als letztes Jahr. Und in einer Welt, die ja so von Wachstum lebt, sag ich mal, müssen wir uns da Sorgen machen.
Also erstmal sind die Zahlen natürlich nicht überraschend, weil einige Länder fehlen. Ne? Da sind 35 Millionen schnell zusammengezählt, Spanien, Niederlande, Irland und so weiter und so fort. Im nächsten Jahr kommen ja neue Länder dazu, also auch neue Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist vielleicht ganz gut. Aber natürlich, weniger Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet auch weniger Werbeeinnahmen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, welche Auswirkungen das tatsächlich auf den finanziellen Sockel der EBU und des ESC hat. Aber natürlich wünscht man sich mal möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächstes Jahr werden es mehr, da bin ich sicher.
In Österreich haben 4,4 Millionen Menschen den ESC gesehen. Mehr als je zuvor. Österreich hat ja 9,2 Millionen Einwohner. Dementsprechend ist es wirklich enorm. Ja, Österreich war ein toller Gastgeber und ich finde es auch schön für den ORF, dass sich diese Begeisterung offenbar wirklich durch das ganze Land getragen hat. Die höchsten Einschaltquoten übrigens, die gab es dieses Jahr in Skandinavien, die gab es in Finnland, Schweden, Norwegen und in Dänemark. Und auch in Bulgarien natürlich, der ESC dieses Jahr ein Straßenfeger. Wir haben ja letztes Mal angekündigt, dass wir ein bisschen über Bulgarien sprechen wollen. Unseren Blick quasi weiten auf das nächste Jahr, unseren Gastgeber 2027. Und das machen wir jetzt auch. Thomas, was gibt's Neues aus Bulgarien?
Ja, der Prozess ist gestartet, um die Gastgeberstadt herauszufinden. Da sind vier Städte im Rennen. Hilf mir, neben Sofia ist es...
Plovdiv ist noch dabei und zwei Städte am Schwarzen Meer, die heißen Burgas und Varna. Und Varna ist die Heimatstadt von Dara.
Ja, genau. Und dann geht es natürlich darum, bestimmte Kriterien zu erfüllen, die die EBU vorher aufstellt. Es müssen also Hallen zur Verfügung stehen, wo 11.000 Zuschauer rein können. Es geht um Hotelkapazitäten, 3.000 für die Delegation, Hotelkapazitäten 1.000 für Journalisten. Und das ist diese Kriterienliste, die aufgestellt wird. Und bis Ende Juli wollen die tatsächlich bekannt geben, wo der ESC dann stattfinden wird. Und ansonsten sorgt der ESC in Bulgarien auch noch für die ein oder andere politische Diskussion. Ja, da geht es um Stolz und Nationalstolz. Und das war das, was ich gerade mit Dara angekündigt habe. Ja, sie geht da immer in die Konfrontation, ist dann tatsächlich beim Pride in Sofia aufgetreten und hat dafür wieder Hass bekommen. Und das hat sie gerechtfertigt. Und andererseits sind die Leute alle wahnsinnig nationalstolz in Bulgarien. Und dann sagt sie, ey, warum seid ihr eigentlich auch stolz auf eine Sache, die ich geleistet habe? Aber lass uns gemeinsam dieses Projekt angehen. Also da ist ordentlich was los in Bulgarien und ich bin super gespannt, wo es dann hingehen wird. Natürlich rechnen alle damit, dass es Sofia wird, aber wir haben ja schon die eine oder andere Überraschung erlebt.
Ja, die Halle in Sofia, die hatte schon mal ein Junior-ESC, die ist definitiv erprobt. Ansonsten hätte Burgas am Schwarzen Meer tatsächlich auch noch eine Halle. Die anderen beiden Städte ehrlicherweise nicht. Ich glaube, die können wir ein bisschen vernachlässigen in diesem Verfahren. Aber wir freuen uns trotzdem, dass sie sich beworben haben. Das zeigt ja einfach das große Interesse in Bulgarien. Ich glaube, aber dort werden wir im Mai 2027 wohl nicht primär hinfahren. Also ich sag mal, Sofia sehr wahrscheinlich, möglicherweise Burgas. Das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen drüber spekuliert, ob der Siegertitel des ESC, Bangaranga, so der Sommertitel des Jahres werden kann, der Sommerhit. Und kurz nachdem wir aufgezeichnet haben, Thomas, landete Bangaranga auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Zwar nur eine Woche, aber trotzdem, das ist schon echt außergewöhnlich.
Das ist total außergewöhnlich, ja. Also, wann hatten wir das letzte Mal? Das war eben Lorraine 2012. Lass mal zusammenrechnen, das sind ja 14 Jahre. Die ganzen 13 Jahre dazwischen spielte der ESC-Siegersong in den Charts gar keine Rolle. Ein Riesenerfolg, ja, ein Wunsch, ein Wunsch, den ich vorher geäußert habe, bitte ein zeitgemäßer Popsong, der in der Breite der Bevölkerung auch gut ankommt, ist erfüllt worden. Dara ist in zigtausend tollen Streaming-Charts sehr positiv und sehr, sehr gut vertreten. Also ja, Haken dran, sehr gut.
Genau, Euphoria war das letzte Mal ein ESC-Siegertitel auf Platz 1 der Charts. Jetzt ist Euphoria natürlich so komplett im Mainstream angekommen. Das läuft ja heute noch im Radio. Und auch Leute, die weniger ESC-Nerds sind wie wir, verbinden das ja mit dem ESC. Meinst du, Bangaranga kann auch irgendwann so einen Status haben, wie ihn jetzt Euphoria hat?
Ich habe mal ein Parameter rausgesucht, das wichtig ist, aber nicht das Wichtigste. Und zwar geht es darum, wie oft die Songs im Radio gespielt werden. Da haben wir auch Zugriff hier bei NDR2 auf die Zahlen. Und Bangaranga ist in den letzten 4 Wochen 409 Mal gespielt worden. Seit dem Finale waren es 610 Plays. Euphoria, also dieser 14 Jahre alte Titel, ist in den letzten 4 Wochen 517 Mal gespielt worden, also 100 Mal häufiger. Die Plays in den letzten 6 Monaten waren 3200, also das ist dann schon 6-mal so viel wie Bangaranga. Das zeigt, ne, also dieser alte große Hit, der ist immer noch Bestandteil der musikalischen Radiogeschichte und der Playlist. Bangaranga nicht so oft, aber trotzdem auf Platz 1. Wie kann das sein? Ja, die Charts setzen sich nicht nur aus Airplay-Charts natürlich zusammen, die GFK-Charts setzen sich aus Streaming, Spotify, Apple Music und so weiter zusammen, Verkauf, Download und eben Airplay, was ich eben beschrieben habe. Und Bangaranga ist eben nicht so ein Airplay-Song. Und die Frage, ob es in Zukunft wird, ich denke eher nicht, weil er zu dynamisch wird. Der Song findet überwiegend im Streaming statt. Und das ist ja auch das, was die Leute, die das gerne hören, ja, die von 14 bis 35 oder so, auch am meisten nutzen.
am Tag dieser Podcast-Aufzeichnung hier gibt es jetzt noch keine weiteren ESC-Rückkehrer, auch noch keine weiteren Länder, die boykottieren. Also letztes Mal hatten wir ja schon verkündet, dass Nordmazedonien wieder dabei ist. Aus der Slowakei und Ungarn gibt es zumindest leichte positive Anzeichen, aber noch nichts Konkretes. Ich sage das mal so vorsichtig, weil es nämlich eine EBU-Versammlung in Prag gegeben haben wird, wenn ihr das jetzt hört. Nämlich gestern und vorgestern. Es war aber leider nach Redaktionsschluss. Ich sag mal, wenn dabei was Entscheidendes rausgekommen ist, dann werden wir hier in der nächsten Folge sicherlich sehr ausführlich darüber sprechen. Und die nächste Folge von ESC Update, können wir auch schon mal sagen, die ist, ja, kleine Entschuldigung, eine Woche später als geplant. Eigentlich wollten wir am 25. Juli wieder für euch da sein. Wir haben uns entschieden, diese Folge erst am 1. August zu veröffentlichen, weil eben, Thomas, du hast es gesagt, die ESC Gastgeberstadt Ende Juli veröffentlicht werden soll. Und das wollen wir natürlich auch sehr gerne besprechen. Und wir hoffen einfach mal, dass dieser Termin jetzt nicht gerissen wird. Also, das nächste ESC-Update am 1. August, 19.05 Uhr im Radio auf NDR Blue, in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Ich gehe davon aus, dass wir einiges zu besprechen haben werden. Jetzt starten wir aber erstmal so richtig in diese Folge rein. Und wir freuen uns auf Kalin. Sie trat 2024 beim ESC an mit dem Titel We Will Rave. Den Titel Queen of Rave kann ihr sowieso keiner mehr nehmen, aber sie ist noch so viel mehr, insbesondere auch im Kontext des ESC. Schön, dass du da bist. Hallo nach Wien, Kalin.
Oh, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Hallo, herzlich willkommen.
Kalin, der ESC hatte fantastische Quoten in Österreich. Haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Wie hast du denn eigentlich so dein Land und auch deine Stadt Wien erlebt während dieses Wettbewerbs?
Also ich kann eigentlich nur viel dazu sagen, wie es vor dem ESC war, weil während dem ESC oder der ganze Monat eigentlich vorbereitungstechnisch habe ich keine Ahnung, wie es eigentlich außerhalb der Halle zugegangen ist. Ich hoffe trotz dem schlechten Wetters, das wir leider gehabt haben in der ESC-Woche, schön. Aber vorab, also man hat sich sehr, sehr auf das Event gefreut. Ich glaube, man hat es auch überall gesehen. Das war sehr schön, auch auf dem Weg in die Halle jeden Morgen. Es war eben irgendwie immer ein bisschen mehr ESC. Jeden Tag, jede Woche ist einfach ein weiteres Tool dazugekommen, wo man halt, oder ein weiteres Schild oder so. Also es war wirklich, finde ich, unverkennbar, was ja immer das Schöne ist, dass einfach die Stadt auch so mitlebt mit diesem Event. Natürlich ist Wien verglichen zu manch anderen Städten, wo der ESC in den letzten Jahren waren, etwas größer. Sprich, da gibt es auch noch ganz viele andere Events, die der ESC gar nicht interessiert und umgekehrt. Also es kann dann auch einmal versanden, aber ich glaube, man hat schon das Fieber gespürt, wenn man da war. Aber da wisst ihr vielleicht mehr drüber.
Wir haben es gespürt, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und das Szenario ist ja auch toll. Und wir beide waren auch noch bei schönem Wetter da. Also den Welcome Reception, das war ja fantastisches Wetter, wo die Künstler dann vom Burgtheater rübergegangen sind, ja, zum Rathaus. Das war ein wundervolles Szenario. Das kann so auch nur eine Stadt wie Wien bieten, finde ich.
Ja, also die Kultur natürlich und die schönen Gebäude und so weiter. Das war schon, finde ich, auch ein sehr schönes Surrounding für den Musikcontest.
Aber viel davon hast du nicht gesehen, weil du die ganze Zeit in der Halle warst. In der ESC-Woche mehr oder weniger, fasse ich das mal so zusammen. Ja. Wir haben dich natürlich gesehen, wir waren auch mehrfach als Zuschauer in der Halle. Am Fernseher hat man dich ja jetzt aber natürlich gar nicht gesehen. Was waren dieses Jahr deine diversen Aufgaben beim ESC?
Ja, es waren sehr viele. Also die Jobbeschreibung, sage ich mal, war Contest Producer oder Contest Producerin und Senior Stage Director. Sprich, es hat eigentlich für mich angefangen, das ziemlich Erste, was ich gemacht habe, war die Stand-ins zu casten. Das war noch im Dezember, direkt nach dem Junior ESC, nach Hause direkt das Casting gemacht, damit man da schnell gute und tolle Leute findet, mit denen man die Reise praktisch bestreiten kann. Danach ist es dann an die Aufbereitung aller Unterlagen gegangen, die dann an die Länder gesendet werden. Also wie sieht die Bühne dieses Jahr aus? Was für LED-Content-Möglichkeiten gibt's? Wie muss das Ganze angeliefert werden? Wann sind die Deadlines? Welche Stems brauchen wir dieses Jahr? Wie hoch darf das Prop sein? Das ist ja jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, weil die Bühne andere Gegebenheiten hat und auch natürlich die Halle an sich. Also die Props waren deswegen jetzt nicht so hoch vielleicht wie in vergangenen Jahren, weil einfach die Tür hinter der Bühne, die war einfach so niedrig. Das heißt, man hätte die nie auf die Bühne bekommen. Genau, also das alles vorbereitet, dass die Länder dementsprechend auch ihren kreativen Prozess starten können, dann mit den Ländern jeden Tag eigentlich ins Gespräch zu gehen, in Teams-Meetings, Zoom-Meetings, und deren Act weiterzuentwickeln, bis wir dann bei der Deadline waren und die ganzen Assets bekommen haben, die dann zu verstehen, die dann mit den Stand-ins aufzuarbeiten und umzusetzen.
Da
und
sind wir jetzt bei Mitte März, oder?
Genau, das war jetzt, ja. Genau, das war Mitte März sowas. Die Stand-ins haben dann aktiv angefangen zu proben oder mit uns eben zu das Ganze einzustudieren, glaube ich, war um den 7. April. Da waren wir dann zwei, drei Wochen bei uns im Tanzstudio und danach, genau, auf die Bühne. Zeitgleich ist natürlich die Bühne schon am Werden.
Das heißt, die ganzen Nationen müssen ja ihr Konvolut an Vorschlägen Ende März einreichen, weil auch wie das dann auf der Bühne aussehen soll, weil ihr das dann schon probt, ne? Also wie die Leute da stehen. Ja? Wenn man da zu spät ist und keine Idee hat oder man hat den Vorentscheid erst, was weiß ich, am 14. März und dann rufst du plötzlich an, naja, wo sind eure Unterlagen? Dann ist man schon zu spät und kriegt eine schlechte Inszenierung oder wie ist denn das so?
Ja, also man vergisst manchmal, dass nicht nur wir jetzt mit den Stand-ins, sondern natürlich auch das Licht, LED-Content, die Prop-Stores selber, die einzelnen Requisiten bauen, die brauchen einfach auch Vorlaufzeit. Und da kommen dann natürlich auf einen Schlag alle 35 Länder dieses Jahr und wollen dann alle gleichzeitig was. Da stehen dann die Departments halt da und sagen, okay, puh, das geht sich jetzt in den 2 Wochen einfach schwer aus. Und vor allem ist ja das nicht alles, weil das kommt ja nicht auf die Bühne und ist dann sofort perfekt. Da gibt es Korrekturschleifen. Sprich, Die Deadline ist meistens Mitte, Anfang März, wo die Songs auf jeden Fall fix fertig stehen müssen. Uns ist natürlich geholfen, wenn es ein Video gibt von der Inszenierung von vorne, wo man die Choreo verstehen kann, wo man verstehen kann, wo auf der Bühne befindet man sich überhaupt, dafür, dass man ein Kamerakonzept erstellen kann, wenn das nicht von den Ländern kommt. Eben die ganze Lichtprogrammierung, damit die auch passieren kann. Da hat es dieses Jahr das erste Mal eine Vorvisualisierung gegeben, die man dann auch noch mal kommentieren kann, was natürlich sehr hilft, weil die Länder, muss man dann auch verstehen, die geben natürlich Anfang Mitte März ihr Paket ab und sehen dann, oder so war es zumindest früher so, wir haben es jetzt versucht, da mal ein bisschen transparenter zu machen, sehen dann ihr Stand-in-Recording, das vielleicht komplett anders ist als das, was sie wollten, weil vielleicht irgendwo am Weg durch die ganzen Unterlagen, die sie uns übermittelt haben, irgendeine Kleinigkeit verloren gegangen ist und dann funktioniert es nicht so. Dann haben die überhaupt keinen Spielraum mehr, sich zu arrangieren oder nachzubessern oder so. Deswegen schauen wir, dass wir da sehr, sehr viele Checkpoints praktisch in der Mitte haben.
Also kommen die Länder dann auch mit ihren Props zu euch oder baut ihr die Props? Und wie ist es mit dem LED-Content? Da habe ich mich auch immer gefragt, was ist denn da zuerst da? Kommt ein Land und gibt euch was oder liefert ihr denen was?
Das kommt immer darauf an, je nachdem, was die Länder für Möglichkeiten haben. Da ist natürlich vielleicht ein kleineres Land mit weniger Budget, hat dann auch weniger Möglichkeiten. Wenn die jetzt ein großes Prop haben wollen, versuchen wir als Contest-Team, Prop-Stores irgendwo im Lande zu haben oder die zumindest nicht eine so weite Anreise haben, wo man dann nicht verschiffen muss und bla bla bla. Und versuchen die dann zu connecten und helfen denen dann, das umzusetzen. Oder zum Beispiel Israel dieses Jahr. Auch andere Länder, die haben ihr fix fertiges Prop genommen und einfach zu uns gebracht und gesagt, genau so wollen wir das. Dann checken wir natürlich, okay, ist das in den Dimensionen, die wir vorgegeben haben, auch gewichtstechnisch, haben die die richtigen Rollen drauf, weil das muss ja einiges aushalten, so wie das immer schnell auf- und abgebaut wird. Aber im Grunde kommt es immer darauf an, wir bieten das an, wir können den Ländern helfen, sie unterstützen, auch beim LED-Content, bei den Kamerakonzepten. Also man muss nicht mit dem fixfertigen Paket kommen. Wichtig ist als Input das Lied, das brauchen wir. Und vielleicht die Idee, da können wir aber auch unterstützen, falls es einfach niemanden gibt in dem Land oder sie das Budget nicht haben. Und so ist es eigentlich für jeden ein eigenes geschnürtes Paket.
Das war jetzt der Weg zum ESC. Auch beim ESC hast du ja aber die ganze Zeit mit den Acts gearbeitet. Also wir haben dich gesehen, du hast, glaube ich, bei Sarah Engels das Kleid drapiert und so. Also was hast du dann auf der Bühne quasi gemacht? Du hast sie doch immer so zu ihrem Auftritt hin und wieder weggebracht, oder?
Ja, genau. Also die Stand-ins sind dann praktisch erledigt. Dann kommen natürlich die Länder auf die Bühne und treffen auf eine Bühne, die sie noch nie gesehen haben, auf Props, die sie teilweise auch noch nie gesehen haben, weil wir die vielleicht für sie gebaut haben. Sprich, da gibt es einfach so viele Dinge, bei denen man ihnen helfen kann, weil wir so tief im Prozess dann schon drinnen stecken, dass wir genau wissen, hey, du wolltest doch in die eine Kamera schauen. Die ist da drüben übrigens, so in die Richtung. Also einfach sie dort nochmal als Guides einfach zu schaffen, dass sie sich wohlfühlen und den Moment ihres Lebens haben können vor Ort. Und natürlich gehört da auch vielleicht dazu, dann das Kleid so hinzurichten, damit man keine Falten sieht oder so. Oder die Haare zu richten. Das war zum Beispiel auch bei Sarah Engels so. Natürlich die langen, schönen Haare, das erste Shot direkt ein Top-Shot. Okay, alle anderen müssen natürlich weg von der Bühne. Ich weiß circa, okay, der Get-Ready-Shot dauert so lang, da ist es dunkel, da könnte ich mich vielleicht noch verstecken, weil ein Top-Shot ist. Das heißt, hinter dem Cube könnte ich noch sitzen bleiben, bis dann der nächste kommt. Und genau diese ganzen Details, die lernt man einfach im Zuge des ganzen ESC-Prozesses, sage ich mal. Und dann kann man da einfach noch gut helfen, falls dann wirklich mal irgendwas schiefgehen sollte auch.
Hast du dann immer noch so ein paar nette Worte gefunden, kurz bevor es losgeht, oder denen noch was zugeraunt?
Ja, also es kommt immer drauf an. Natürlich ist ja jeder Künstler anders. Ich muss sagen, ich selber, wie ich auf der Bühne war, ich bin da auch eher lieber für mich. Also selbst wenn da noch jeder herkommt und es wirklich nur gut meint und dir alles Gute wünschen will, ich bin da eher okay, Dankeschön, aber ich will jetzt gern bei mir für mich sein. Die sind ja auch alle verkabelt. Also sprich, die haben die In-Ears drinnen. Man hört da absolut nichts bestenfalls. Sprich, das Einzige, was man machen kann, ist Daumen hoch, lachen und alles gut. Vielleicht nochmal, je nach Künstler, wie er einfach drauf ist und wenn man ihn kennengelernt hat, nochmal High Five oder etwas Ähnliches. Aber sonst sind die meistens auch sehr fokussiert, was natürlich so sein soll. Die haben ja auch nur je nach Aufbauzeit 10 Sekunden, um auf die Position zu gehen, manche sogar nur 3. Also das ist auch immer sehr, sehr tight getaktet.
Du verfolgst ja dann alle 35 Acts, ja, also über Monate.
Ja.
Wir beide ja auch in gewisser Weise, aber wir hören die Songs vielleicht.
Na, wir hören sie schon oft.
Wir hören sie oft 10 Mal.
Aber du wahrscheinlich 15 öfter.
Mal, aber du hörst sie ja 30, 40, 50 Mal. Wie ist das? Was geht in deinem Kopf da ab während der Zeit? Welche Rillen werden da bespielt? Kannst du die Sachen überhaupt noch hören?
Ja, also es ist sehr interessant, wenn man vielleicht am Anfang der Saison sich denkt, wenn so die Lieder einzeln reintröpfeln, also dieses Jahr weiß ich nicht, ob da irgendwie, ob ich einen Favorite haben werde oder so. Und dann beschäftigt man sich aber so intensiv mit den Songs, dass man zum Schluss eigentlich zu jedem Song, blöd gesagt, was Gutes zu sagen hat, weil irgendwie jeder Song dann einen speziellen Platz in seinem Herzen hat, weil jeder was anderes hat, was ihn besonders macht. Man hört sich schon oft die Songs, man ist auch zu der Zeit auch noch in der Bubble so drinnen, dass man gar keine Lust hat auf andere Musik. Also man will sich nur mit den Sachen beschäftigen, das ist bei euch sicher genau das Gleiche. Und dann ist es auch gut, bis zu einem gewissen Grad, wenn sie da vorbei ist. Die paar Songs, die dann halt noch überleben, den Sommer oder so, jetzt nicht nur in der ESC-Bubble, sondern auch kommerziell etwas, das ist auch super schön mit anzuschauen. Und man verbindet ja dann auch immer super viel damit, wenn man das im Radio hört und sich denkt, oh ja, Italien stimmt, schön war das. Oder da hat es das Problem gegeben und man dann für sich selber so eine eigene Geschichte hat. Aber es ist total gut, finde ich. Also es ist nicht überreizt, das Thema. Es ist dann immer die gute Dosis, bis es dann vorbei ist und dann ist Gutes vorbei.
Was für Probleme hat es denn gegeben? Also gab es irgendwo bei den Halbfinals oder beim Finale irgendwas, wo du sagst, oh, das war jetzt aber echt ganz knapp, dass das noch geklappt hat? Also wie hektisch ist das dann da teilweise auch gewesen?
Puh, warte mal, es hat sicher was gegeben.
Ich meine doch mal gesehen zu haben, dass die Braut von Italien mal irgendwo hängen geblieben ist mit ihrem Kleid.
Ja, das war leider bei der, ich glaube, es war einer der ersten Bühnenproben, es nicht sogar der erste Dressrun war von diesem Halbfinale. Und dieses Kleid war sehr groß. Es hat sehr viele Lagen gehabt. Das war, glaube ich, sie hat sich beim Anziehen, es hat doch immer ewig gedauert nach den Rehearsal Runs, sie war sicher 5-mal eingewickelt in dieses Ding. Und das waren Druckknöpfe. Jede einzelne Schicht, Minimum, weiß nicht wie viel es waren, 6-7 Schichten Tüll, die hat so geschwitzt unter diesem Kleid, dass sich einfach manchmal einige von den Lagen zwischen den Beinen irgendwie festgeklebt haben. Und sie dann einfach beim Rausdrehen sich verhängt hat irgendwie und dann leider gestürzt ist. Und leider war es, oder gut auch, dass es einer der ersten Durchläufe eigentlich war, der Showdurchläufe, weil dadurch hat man einfach gewusst, okay, Achtung, da müssen wir irgendwie was anderes finden. Natürlich ist auch die Frage, okay, man kann nicht schwitzen, wenn man auf der Bühne steht. Wir haben dann, oder ich glaube, sie hat sich viel Babypuder auf die Beine gegeben, damit man einfach, damit es etwas mehr oder weniger Grip hat. Und ich war dann diejenige, die sie über die Bühne gebracht hat, auf ihre Anfangsposition und dann, wo sie auf die Bühne gegangen ist, so viel Luft wie möglich nach unten und das Kleid so weit weg von ihren Beinen wie möglich. Das war schon immer einer der auch aufregendsten Momente für mich, weil sie natürlich super angespannt ist. Sie weiß, dass es passiert. Sie hat Angst, wird das wieder passieren? Generell einfach die Aufregung, weil es beim Song Contest, man performt da jetzt gleich. Es war immer sehr, sehr intensiv und sehr speziell, aber zum Glück hat es zum Schluss funktioniert.
Fallen denn da noch mehr? Ich finde das ultra spannend.
Ja, sehr spannend.
wenn wir über so Kleiderdinge reden, natürlich bei Australien, sie da schnellstmöglich auf den Lift zu kriegen, den Sicherheitsgurt zu schließen mit den schönen Wings, die sie gehabt hat an ihren Handgelenken. Das war auch schwierig. Da haben wir einige Male gebraucht und haben es, glaube ich, auch erst nach der ersten Dress-Rehearsal richtig hinbekommen, dass wir eigentlich, ich glaube, wir waren zu fünft, sind wir auf die Bühne gelaufen. Der eine hat ihr Kleid gehalten, der andere hat das Mikro weggenommen, der andere hat sie zugeklemmt, ich habe ihre Wings gehalten. Und so waren wir dann zum Schluss eigentlich echt schnell. Aber das hat auch einige Zeit gedauert, bis das funktioniert hat.
Wenn man so die ganzen Details hört, dann merkt man mal, was für eine minutiös ist ja schon eine zu große Einheit, sekundenmäßig geplante Sendung das ist, die ja auch kaum Raum für Spontanität lässt, auch was die Moderation und so weiter angeht. Was mir aufgefallen ist tatsächlich bei den Semifinals und bei den Proben, gibt es ja immer so die Zeiten, wenn die Teams noch nicht fertig sind. Dann wird so ein bisschen über, über das Publikum rübergefahren. Und das ist in der Tat bis zu den Live-Shows immer weniger geworden. Ich weiß gar nicht, ob in irgendeiner Live-Show überhaupt irgendwann mal das Publikum so gezeigt wurde, wenn dann nur einmal kurz. Also es wurde auch immer besser, oder?
Ja, ja, absolut. Also das ist ja auch eigentlich wie eine Choreografie. Und das Problem an dieser Choreografie ist, dass man es nicht proben kann, weil du dafür die komplette Bühnenmannschaft brauchst. Du brauchst eigentlich einen freien Tag, wo die nur Props aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. So lange, bis es funktioniert. Und dann sind es nicht nur die Props, sondern es ist auch Laser. Dann ist es auch das Licht, was alles in der richtigen Höhe sein muss, damit das Prop reinfährt, damit dieser Peekaboo-Lift da hinten rauf und runter gefahren ist, damit der in der richtigen Position ist. Aber wenn der oben ist, dann kann man kein Prop vorbeifahren. Wenn der jetzt zum Schluss der Nummer, was halt oft war, oben war, dann kann man das Prop nicht schnell genug abbauen, weil man warten muss, bis der wieder unten ist und der fährt ganz langsam. Und man steht da und will schieben, aber kann nicht. Und da muss man noch die Künstler auf die Position bringen. Also da gehen wieder so viele Dinge ineinander. Und diese Probenzeit war dieses Mal praktisch nicht vorhanden. Deswegen hat man diese ganzen Variablen erst in dem ersten wirklichen Dressrun und Durchlauf, wo meistens nur die Presse anwesend ist, eigentlich ja die Möglichkeit, das zu üben und zu proben.
Es gibt ja immer so Songs, die man gar nicht so auf dem Zettel hat und die durch eine herausragende Performance dann plötzlich zum Favoriten werden. Also in Österreich habt ihr das, glaube ich, auch mit Conchita so erlebt damals. Ja, niemand hatte sie auf dem Zettel und dann kam halt diese fantastische Inszenierung. Ich glaube, die war auch von Marvin, glaube ich. Ne? Also wo man dann, und dann singt sie auch noch toll, das gehört ja auch noch dazu, dass man dann nach der Probe sagt, wow, ja, die hat echt Chancen zu gewinnen. Das war ja in diesem Jahr Bulgarien so. Die hatte niemand auf dem Zettel und du kanntest die Inszenierung ja mit diesem Prop, mit diesem Raum, der sich dann dreht und mit dem Stuhl, mit dem Stuhlballett. Hattest du ein Gefühl, als du das Konzept gesehen hast? Wann hattest du das Gefühl, dass sie gewinnen können? Als du das Konzept gesehen hast, als du die Proben gesehen hast oder erst als du aufs Scoreboard geguckt hast am Ende?
Für mich war es tatsächlich Letzteres, aber weil einfach dieser ganze Prozess für uns nicht der einfachste war und wir einfach auch gewusst haben, wie der Zaubertrick funktioniert, sagen wir so. Und es war nicht einfach, den richtigen Winkel zu finden oder die richtige Platzierung von diesem Raum auf der Bühne, damit noch immer die Center-Kameras passen, damit man den komplett rotieren kann, weil der sehr, sehr groß war. Sprich, der musste eigentlich genau an der einen Stelle stehen, damit das funktioniert. Auch damit der Winkel von dieser Kamera, die auf dem Raum drauf war, genau das filmt, was sie filmen soll, damit man nicht nebenbei den netten Menschen sieht, der dieses Prop versucht zu drehen und nicht zu weit zu drehen, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also es war sehr spannend, das eigentlich so hinzubekommen, dass es zum Schluss so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Und ich glaube, da war einfach für uns und für die ganze Crew waren es zu viele Schritte dazwischen und teilweise auch super anstrengend. Und natürlich will man es machen, weil es ist super toll und es soll ja herausfordernd sein, weil man will ja neue Dinge schaffen, die man so noch nicht gesehen hat. Aber ich glaube, es war einfach der Prozess war sehr intensiv und ich glaube, deswegen war es für uns alle, okay, ja, jetzt kommt der Riesenraum. Punkt. Das Lied haben alle toll gefunden. Die Stand-ins haben die Choreo super gern gemacht. Es war kein einfacher Weg, sagen wir so. Und dann war es eigentlich sehr toll und sehr überraschend, finde ich auch, dass sie gewonnen hat. Weil ich finde, das macht dann auch den ESC eben immer aus. Es gibt ja mittlerweile so viele Vorstationen, sage ich, mit den Pre-Partys, mit den 30-Sekunden-Clips, mit den ganzen Odds. Man glaubt ja wirklich, man hat dann das System irgendwo verstanden. Und dann zum Schluss ist trotzdem die Live-Show und es ist alles anders. Also bin ich sehr gespannt, was das in den nächsten Jahren mit dem Wettbewerb macht. Ich hoffe, es geht dann in eine nicht so vorhersehbare Richtung einfach.
Du hast beim ESC selber ja schon so wahnsinnig viel gemacht, beim Junior ESC auch. Und du warst auch schon mal Stand-in und alles Mögliche. Aber du warst natürlich auch schon Kandidatin vor 2 Jahren mit We Will Rave für Österreich. Und mit Sicherheit war das ein absoluter Karrierehöhepunkt für dich. Und ich hoffe, du hattest auch eine tolle Zeit in Malmö. Aber es gab natürlich bei dir, und da muss man ja auch drüber sprechen, dieses eine sehr ärgerliche mit der Kamera, als dann ja diese, als der Höhepunkt der Performance kam, im Prinzip das, woraufhin du monatelang gearbeitet hast und dann sieht man, weil irgendwie eine Kamera kaputt ist, eine Hallentotale. Wie war das damals für dich? Also kommt man da von der Bühne voller Adrenalin und irgendwann kommt so jemand zu dir und sagt, du Karline, da hat ein bisschen was nicht funktioniert. Also wie war das damals?
Ja, es war so. Also ich bin von der Bühne gekommen, ich habe von nichts natürlich mitbekommen. Ich war super happy, war dann im Green Room oben. Also es sind schon einige Minuten vergangen, habe mich natürlich beeilen müssen, weil letzte Startnummer, da muss man dann schnell hin, damit sich das ausgeht noch im Recap. Und dann bin ich dort auf der Couch angekommen und dann hat Marvin gesagt, du, es hat einen Camera-Mistake oder irgendwie so hat das formuliert gegeben. Und mein erster Gedanke war, okay, ich habe nicht gewusst, was passiert ist. Okay, aber können Sie es für YouTube richten? dass man später einfach das sieht, wie es sein hätte sollen. Und ich glaube, das erste Mal habe ich es dann erst gesehen, was passiert ist nach der Show. Also wie wir wieder in der Garderobe waren. Ich glaube, er hat dann auch noch kurz überlegt oder er hat sicher gekämpft. Er war sehr emotional überhaupt in dem ganzen Jahr. Es ist aber super, super schwierig. Also in der letzten, wenn man Letzter ist, dann versucht man natürlich sofort eben zum Recap in den Green Room zu kommen. Die Zeit von dem Moment, wo es passiert ist, es war ja auch im letzten Drittel, zu die Hosts gehen in den Recap, ist so schnell, dass man da wirklich jetzt die komplette Kette durchgeht, von Showproducer, Contestproducer, wer auch immer, dann zum Schluss sagt, okay, ja, du kannst nochmal auf die Bühne gehen, falls du das möchtest. Das wäre praktisch unmöglich gewesen. Und ich glaube auch, ich hätte es nicht gemacht. Nicht, weil ich nicht gern nochmal auf der Bühne gestanden wäre, aber mich hat es ja nicht beeinflusst eigentlich. Ich habe meine Performance machen können. Ich habe Spaß gehabt in der Halle. Haben alle das gesehen, was ich geplant habe, dass sie sehen sollen. Und zum Schluss, es ist natürlich dieses Jahr auch passiert, aber zum Schluss muss man einfach sagen, es sind alles nur Menschen. Man arbeitet so lang, eben so detailgetreu wie in keiner anderen Show, auf Frame für Frame hin. Wenn jetzt einmal eine Sache ausfällt oder ein Glied aus dieser Kette verschwindet, dann hat man einfach ein Problem. Das ist bei dieser Produktion so, weil es eben schon auf so einem hohen Level ist. Und ich finde, dessen muss man sich einfach immer bewusst sein. Es kann immer was passieren. Bei den Oscars, bei den Fußball-Weltmeisterschaften, es ist einfach immer... Es kann immer irgendwas passieren. Und das ist auch das Schöne dran, dass wir da noch nicht so an einer Perfektion hängen, an einem Musikvideo, was man später post-production-technisch stundenlang bearbeiten kann. Und das war einfach in meinem Fall so. Lebt jetzt weiter. Passiert hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr. Jetzt haben wir den 3-Jahres-Strike gehabt. Danke, das reicht. Es hat mir sehr, sehr leid getan dieses Jahr. Also ich bin dann wirklich neben der Bühne gestanden und habe dann auf einen anderen Monitor schauen müssen, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der Bühnenmonitor, der da diese Striche drinnen hat, das kann jetzt nicht sein, bis ich dann eben verstanden habe, okay, das ist ein ähnlicher Fehler, wie bei mir damals war. Aber wiederum muss man dann sagen, es hat ihn nicht beeinflusst eigentlich. Für die Creatives hinter der Bühne zerbricht eine Welt, das verstehe ich total. Aber es ist auch sehr schwierig, von der Contest-Producer oder Head-of-Contest-Seite jetzt zu überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, um zu entscheiden oder ab wann ist ein guter Zeitpunkt zu entscheiden, man darf nochmal, weil audiotechnisch war alles gut. Er war in keiner sicherheitsbeeinträchtigten Situation. Es ist niemand auf die Bühne gelaufen. Es ist eine Kamera ausgefallen, leider. Ja, es ist super, super, super schwierig, super frustrierend, ich weiß es. Aber ich muss auch sagen, es hat mir meinen ESC-Moment nicht kaputt gemacht. Auch im Nachhinein gesehen, ich glaube, es hat nichts geändert an was auch immer, an meiner Erfahrung, an der Platzierung. Es war für mich alles so, wie es gepasst hat. Und deswegen kann man ja leider nur sagen, blöd gelaufen.
Ja, genau. Ja. Dieses ist bei Tschechien passiert. Wir haben ja auch schon drüber philosophiert, ob das vielleicht sogar am Ende besser sein kann, weil das dann nochmal mehr Aufmerksamkeit natürlich auch dann auf einen Beitrag gibt. Aber am Ende kann man es wahrscheinlich schwer sagen und am Ende ist es halt, ja, wie es ist. Und du sagst auch, ja, dass er dann nicht nochmal hat singen können, das ist dann auch die richtige Entscheidung.
Ja, also ich verstehe natürlich, dass wenn man, je nachdem in welcher Rolle man ist man entweder total zerstört oder man kann es irgendwie rechtfertigen. Ich glaube, diese zwei Seiten zusammenzuführen ist total schwierig, gerade in der Mitte von einer Live-Show, wo natürlich die anderen Länder auch noch kommen und auch vielleicht gewisse Dinge haben. Und dann ist die Frage, okay, wenn jetzt die eine Kamera mal kurz in die andere Richtung schaut, kann das Land nochmal, obwohl alles perfekt war. Also wo ist da die Grenze? Und man versucht oder wir versuchen auch natürlich, weil das auch nach dem Bewerb relevant war, okay, wie könnte man das für die Zukunft besser gestalten und klarer gestalten, dass es für jeden klar ist, ab wann könnte man nochmal oder darf man nochmal und ab wann bringt es dir auch selber etwas, weil nichts anderes will man ja, also man ist ein Wettbewerb, man will ja einfach vielleicht dann eine bessere Platzierung. Bekommt man die dadurch wirklich? Ist es erkennbar für den normalen Zuseher zu Hause, dass da jetzt ein Fehler war? Oder war der gerade sich ein Glas Wasser holen und hat es eh nicht mitbekommen? Also ich glaube, es ist sehr schwierig und natürlich auf dem Level, wo wir mittlerweile sind mit der Produktion, noch schwieriger, weil einfach so viel passieren kann.
Du mit deiner Perspektive hast bestimmt am ehesten Verständnis dafür. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man so wütend ist, dass man da am liebsten mit dem Fuß einen Scheinwerfer zerdeppern möchte.
Absolut. Also ich glaube auch, wir würden wahrscheinlich irgendwo hinter der Bühne einen Raum machen mit ganz viel Gummisachen und Geschirr und man kann sich dort mal gut alles rausschreien und hinhauen und keine Ahnung, weil es muss einfach raus.
Da sammelt sich ja so viel Wissen an und Kompetenz bei so einer Produktion. Ne? Also wir allein schon reden eine halbe Stunde, das ist nur ein Mikrobereich von alledem. Und jetzt macht es ein Land, Bulgarien als nächstes, was das noch nie gemacht hat. Gibt es da so einen Wissenstransfer oder kommt dann so ein EBU oder ESC-Team dann nach Sofia oder wohin auch immer gereist und hat gesagt, so habt ihr es zu machen? Wie findet diese Übergabe, diese technische Übergabe sozusagen statt?
Ja, das ist, finde ich, aus meiner persönlichen Meinung einfach noch nicht so ausgereift, wie man meinen würde. Also die Stadt kriegt natürlich einen Leitfaden, da geht es aber eher um diese ganzen außerhalb Themen, also weniger um, also mehr um Show und ums Zusammenzustellen des Events als um Contest. Und Contest ist aber, glaube ich, wie wir alle wissen, eigentlich eines der wichtigsten Dinge, weil wir erinnern uns dran, okay, was war Deutschland letztes Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren? Und nicht, okay, was war der erste Intervall-Act in der 2. Show letztes Jahr? Das ist einfach das, für was die Leute brennen. Und für diesen Teil gibt es sehr, sehr wenig Leitfaden. Natürlich schaut man da, oder wenn ein Land das gewinnt, ist dann zuerst mal die Frage berechtigt, welche eigenen Leute können wir einbauen? Und dann irgendwann hoffentlich die Frage, wen können wir hinzuziehen als Supervisor oder als Guideline, um den ganzen Contest einfach diese Maschinerie gut wieder aufzustellen, weil zum Schluss, wenn die Länder nicht happy sind, ist es fürs nächste Jahr wieder schwierig. Warum sollten sie dann kommen, wenn sie zum Schluss nicht das kriegen, für was sie unter Anführungszeichen auch bezahlt haben? Also es ist da schon sehr wichtig, glaube ich, irgendwo hoffentlich in Zukunft eine Guideline eben, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie einzuführen, damit die Qualität dessen einfach ein bisschen bewahrt ist.
Lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Du warst ja auch dabei bei den Reaction-Videos von ESC Kompakt und da hast du unter anderem erzählt, dass du im August heiraten wirst. Und der Glückliche ist ja der schon angesprochene Marvin Dietmann, ebenfalls der Choreograf, hat auch ganz viel gemacht dieses Jahr beim ESC. Ist das eigentlich auch mal ein bisschen herausfordernd, so mit dem Verlobten zusammenzuarbeiten?
Wir kennen uns seit 10 Jahren. Wir sind seit 10 Jahren zusammen, haben anfangs nicht so intensiv zusammengearbeitet. Da war eher der Marvin in der Choreografenrolle, kreativen Rolle und ich auf der Bühne. Also praktisch ein Werkzeug. Und das hat sich aber mittlerweile ein bisschen anders geformt. Jetzt bin ich auch sehr oft Choreografin oder Creative und er sitzt dann nochmal drüber und bringt dann alle zusammen an einen Tisch. Und wir haben uns da, glaube ich, schon sehr gut in unseren eigenen Positionen gefunden und wissen auch, für was der andere zuständig ist, was jetzt nicht so auf meiner Baustelle liegt und können uns so einfach sehr, sehr gut ergänzen und kommen dadurch, was vielleicht viele meinen würden, aber nicht so oft in eine Situation, wo wir jetzt dieses ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, ich. Das gibt's eigentlich nie. Ich würde auch sagen, in unserem Fall, es sind immer so intensive Zeiten. Wir haben es auch schon anders erlebt, wo nur der Marvin involviert war in den ESC und ich zu Hause war. Das ist viel schwieriger irgendwie, weil es ist einfach, wie ihr ja auch wisst, es ist so intensiv. Man kennt dann nur das eine und wenn man dann nach Hause anruft und man hört dann vielleicht irgendwelche Dinge, die einen überhaupt gerade nicht interessieren, das geht dann super schwierig, dass man sich einpendelt und irgendwie wieder eine Gemeinsamkeit findet. Deswegen ist so, reden wir zu Hause beim Zähneputzen über das Problem von dem Land oder dem Land. Und da gibt es halt dann auch nur das. Natürlich jetzt die Hochzeit irgendwo dazwischen, da habe ich vielleicht dann mal wieder etwas gefragt, was vielleicht wichtig ist für diese Produktion.
Aber nerv nicht.
Ja, verstehe ich dann auch. Also da natürlich 35 Länder, 100.000 WhatsApp-Nachrichten. Ich war auch super viel beschäftigt, also es ist eh nicht viel weitergegangen in Bezug auf Hochzeit. Das haben wir auch gewusst, deswegen haben wir versucht, vorher schon viel zu planen und natürlich jetzt nochmal die heiße Phase. Aber es ist erstaunlich, also wir funktionieren erstaunlich gut auf dieser Ebene und haben uns da auch gefunden. Ich glaube, sonst wär das in diesem Ausmaß auch nicht möglich.
Wir wünschen natürlich eine fantastische Hochzeit und einen großartigen Tag dann da im August. Wie geht's denn dann
Dankeschön.
Arbeitstechnisch für dich weiter? Also machst du jetzt mehr im Hintergrund? Willst du wieder mehr auf die Bühne, mehr eigene Songs haben? Bist du vielleicht sogar wieder schon beim Junior ESC angefragt? Also wie geht's für dich weiter?
Ja, also es ist eigentlich so best of every world. Also ich habe super viel Spaß hinter der Bühne, anderen Menschen zu helfen oder zu unterstützen, diesen Moment zu fühlen, den ich selber gespürt habe. Das macht mir super viel Spaß. Gerade beim Junior ESC ist die Arbeit mit den Kindern einfach, finde ich, noch viel besonderer als beim großen ESC. Da ist so viel Emotion dabei und man kriegt wieder so viel Retour. Es ist die Gruppe meistens etwas kleiner, was es auch manchmal ein bisschen entspannter macht oder angenehmer zu arbeiten. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir werden wahrscheinlich wieder dabei sein, ja, dieses Jahr. Selbst Songs, ich habe ganz viele Songs, die fertig auf meinem Computer sind, wo ich nicht die Zeit habe dazu, sie zu veröffentlichen, weil mein Team jetzt sehr, sehr klein geworden ist. Aber das steht ganz oben auch auf meiner Liste. Ich will das unbedingt weiterhin machen und schauen, was da möglich ist und was für Möglichkeiten sich auftun. Einfach weil ich glaube, jetzt nach dem ESC einen anderen Zugang dazu gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, ich muss keinem mehr was beweisen. Ich mache das, was mir Spaß macht und hoffe, viele Menschen damit zu erreichen. Und wenn es nicht so viel sind, dann sind es nicht so viel. Hauptsache, mir geht's gut dabei. Ich glaube, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Ruhe irgendwo entdeckt habe, auch in dem eigenen Projekt. Und dann wird, glaube ich, auch ziemlich bald hoffentlich irgendwo Familie auf dem Zettel stehen und Kinder. Da freuen wir uns auch beide schon sehr, sehr drauf. Und das, glaube ich, wird dann die größere Herausforderung, die Kinder mit unserem Job zu verbinden. Marvin ist da sehr zuversichtlich und da habe ich einen tollen Mann an meiner Seite, der da, glaube ich, sehr viel möglich macht, wo manch einer glaubt, es geht nicht. Also bin ich sehr gespannt, in welche Herausforderungen uns das Leben da stürzt.
Ja, das ist doch ein toller Blumenstrauß an Aufgaben und Herausforderungen in deiner Zukunft. Hört sich ja spannend an. Kann man richtig neidisch werden. Ja.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und meine letzte Frage ist, wir hatten dieses Jahr einen Hochzeitssong beim ESC. Wird Per Semprici auf deiner Hochzeit laufen?
Ich glaube, das wird auf jeden Fall laufen. Ja. Ich weiß noch nicht wo und wann, aber es war auch, muss ich sagen, dieses Jahr mein Lieblingssong. Also ich mag immer solche so Klassiker und war immer sehr schön, wenn sie auf der Bühne waren und das performt haben, auch der ganze Standing-Prozess. Also ich habe immer zugeschaut und gelächelt. Deswegen, ich glaube, den Song, den werden wir hören.
Das ist sehr schön.
Ganz lieben Dank. Liebe Grüße, Karlin. Danke dir.
Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita, se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché
costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore poi che male c'è. E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita che senza te non va. Sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre, legati per la vita che senza te non va.
Ja, da kriegt man gleich Lust aufs Heiraten. Fünftplatzierter Song dieses Jahr aus Italien, Sala Vinci. Der ESC, der ist für dieses Jahr zwar gelaufen, aber es gibt ja noch ein paar Eurovisionsveranstaltungen in diesem Jahr. Über den Junior ESC haben wir jetzt schon häufiger gesprochen. Dann gibt es ja auch noch erstmals den Eurovision Asia Mitte November in Bangkok. Werden wir hier natürlich in ESC Update auch nochmal genauer über diese beiden Shows sprechen und auch drüber berichten. Natürlich jetzt nicht in dem Umfang wie über den richtigen ESC. Aber Thomas, ich gehe mal davon aus, dass du dir diese beiden Shows auch ansehen wirst. Aber mit wie viel Neugier gehst du in diese beiden Eurovision-Shows, die wir noch haben dieses Jahr?
Also Bangkok, das gucke ich mir bestimmt gerne mal an. Also das wird bestimmt kurios und interessant gleichermaßen. Auch gespannt, wie professionell und wie sie es mit den Punkten hinbekommen, mit so einem Kontinent, Zeitverschiebung und so weiter. Also das finde ich ja sehr interessant. Junior ESC ohne deutsche Beteiligung ist für mich immer nur so mittelinteressant.
Aber dafür mit Beteiligung von Kalin, das ist ja auch schon mal viel wert. Ein bisschen aus Chronistenpflicht noch ein Hinweis hierauf. Der Klassikwettbewerb Eurovision Young Musicians ist auch wieder über die Bühne gegangen. Dieses Jahr in Jerewan, Armenien. Der Sieger kommt aus Polen und hat mit dem Akkordeon gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle an Michal Stochel. Deutschland war 1982 mal erster Sieger überhaupt dieser Veranstaltung. Dieses Jahr war Moe Dierstein dabei, hat ihre Performance an der Geige gegeben, auf der undankbaren Startposition 1. Scheint sich durch die ESC-Shows dieses Jahr so durchzuziehen, dass Deutschland schlechte Startnummern hat. Mhm. Wenn ihr euch die Show ansehen wollt, ihr findet sie in der ARD-Mediathek. Wir müssen sagen, natürlich, das ist weniger was für ESC-Fans als für Klassik-Fans, aber vielleicht sind da ja auch welche unter euch. Also schaut da gerne rein. Bislang war es immer so, dass Eurovision Young Musicians alle 2 Jahre stattgefunden hat. Damit ist jetzt Schluss. Nächstes Jahr gibt es schon die nächste Ausgabe dann aus Liepāja in Lettland. Und damit bleibt uns jetzt noch, lieber Thomas, Zeit für diese liebgewonnene Rubrik.
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Wo wir über Songs sprechen, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und heute wollen wir auch mal wieder zeigen, dass dieser ESC ja nicht erst vor 4 Jahren erfunden wurde, sondern auch sehr spannende, etwas ältere Lieder hat. Also so ein bisschen ESC-Geschichte. Es tut doch, finde ich, diesen Podcast auch mal ganz gut, oder?
Ja, ja. Also die neuen Fans, die sind ja alle ganz jung. Und in der Eurodisco hört man ja meistens immer nur ganz aktuelle Songs. Aber ich als Historiker, nicht nur deswegen, der ESC lebt natürlich von seiner 70-jährigen Tradition. Die vielen Geschichten, die ja zur gemeinsamen Geschichte dann gehören. Das ist wie beim Fußball, wo jetzt ja auch während der Weltmeisterschaft Rückblicke auf 1990 und 1974 und was weiß ich. Und das sieht man alles gern. Und genauso, finde ich, sollten wir die Geschichte des ESC bewahren und ehren.
Ich war im Urlaub diesen Monat. Ich wollte ja endlich mal kurz nach dem ESC ins Gewinnerland fahren. Also habe ich Griechenland gebucht. Ja, es hat so halb funktioniert, mein Plan. Aber ich war in Griechenland und da ist mir wieder ein Song in den Kopf gekommen, der damals bei der Live-Performance 1991 richtig schief gegangen ist. Klingelt's schon?
Ja, es klingelt schon und ich vermisse auch so ein bisschen so diesen Dilettantismus aus den 80er, 90er und 2000er Jahren, weil sich die Veranstaltung ja immer so professionalisiert hat. Ne? Es gibt ja kaum noch kleine Live-Instrumente, keine Live-Chöre mehr. Es geht kaum noch was schief und diese Pannen sind eigentlich das, woran man sich auch mal besonders freut.
Also wenn ihr einen eher dilettantischen ESC sehen wollt, empfehle ich 1991 aus vollem Herzen. Wir hören gleich mal ein Argument dafür, Live-Instrumente beim ESC zu verbieten, was dann ja auch ein paar Jahre später passiert ist. Beim Lied Ianixi von Sofia Vossou aus Griechenland gab es ein Saxophon-Solo. Leider wurde der Saxophonist kurzfristig ersetzt und das hört man dann auch hier. Ja, also die Sängerin, die ist trotzdem cool geblieben, die hat weitergemacht, ist dann bei dem ohnehin sehr chaotischen ESC 91 im Mittelfeld gelandet, auf Platz 13. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn du da auf der Bühne stehst als Sängerin und du hörst das und du kannst ja nichts machen?
Ja, also vielleicht hatten sie das auch schon so ein bisschen erwartet. Also das, was du erzählt hast, dass er kurzfristig erkrankt ist, ist die offizielle Version der Reihe. Also in Griechenland wird das anders kolportiert, nämlich dem Saxophonisten, der eigentlich spielen sollte, ist bewusst geworden, wie wichtig die Stelle ist und hat mehr Geld verlangt. Und die Reihe war nicht bereit, mehr Geld zu zahlen und hat am Abend vorher gesagt, okay, dann nehmen wir einen anderen. Und dann ist da tatsächlich ein älterer Musiker engagiert worden, der prima vista, also zum ersten Mal diese Noten gesehen hat und ganz offensichtlich mega überfordert war. Ich finde, sie und auch ihr Mann war auch auf der Bühne, hat den Song auch komponiert, hat die Gitarre gespielt, sind da vergleichsweise lamoyant rübergegangen, aber das muss ja der Horror für sie gewesen sein. Denn
ja, aber in der Studioversion, finde ich, kann man den Titel echt gut hören. Und ich finde den Refrain auch sehr catchy. Also gefällt dir dieser Titel denn aus Griechenland?
Ja, der ist toll. Und Sofia Vassou und ihr Mann, die sind in Griechenland sehr, sehr bekannt. Also er war ein bekannter Fernsehmoderator. Und Anixi ist ein Song über den Frühling, den eine Liebe so erlebt. Ja. Und die Reaktion in Griechenland ist verheerend. Und heute kennt jeder diese Geschichte auch noch. Also um im Fußballjargon zu bleiben, diese Schande von Rom ist in Griechenland immer noch das Eurovisionäre 7:1, also dieses 7:1 von Brasilien, das ja bis heute auch in Brasilien zum geflügelten Wort für, wenn es richtig scheiße läuft, ist. Ja. Ja, und all diese Informationen habe ich natürlich von meinem ESC-Buddy Dimi, der die Schuldfrage auch ganz klar geklärt hat. Also für ihn ist Schuld die Reihe. Ja, aber es war halt der 1991, du hast es vorhin schon gesagt, einer der chaotischsten ESCs aller Zeiten. Also wenn man Lust an diesem Schmerz hat, kann man sich auch diese ganze Sendung noch einmal angucken.
Ein Lied über den Frühling, das ist jahreszeichentechnisch vielleicht jetzt nicht komplett optimal, aber wir beenden damit die Folge von heute. Wir hören uns wieder am 1. August in 5 Wochen. Vielleicht sind wir dann ja schon Weltmeister, wer weiß. Kurzer Veranstaltungshinweis noch. Es gibt Mitte Juli in München das sogenannte Eurovision Weekend, organisiert vom Fanclub OGAE Germany. Großes internationales Fantreffen, vielleicht ja auch was für euch. Ich werde da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Wir wünschen euch jetzt erstmal schöne sommerliche Tage und bis bald. Ciao.
Kommt gut durch die warmen Tage und bewahrt einen kühlen Kopf. Tschüss.
Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Sucks.
ξοδίζουμε είμαστε πίστοι. Αν του έρωτα μας δεν είναι κλωστή, τα δυο κορμιά μας κρύβει κρεμαστή.